Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Einführung in den Brief an Titus.
Und dann wird weiter gesagt, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat, vor den Zeiten der Zeitalter. Also in der Ewigkeit hat Gott das ewige Leben verheißen. Ja, wem hat er das verheißen? Vor ewigen Zeiten. Ja, das wäre ja vor Erschaffung der Welt, bevor es das Universum gegeben hat. Ja. Ich weiß, es gibt ja in der Evolutionslehre glücklicherweise seit den 1950er Jahren die Überzeugung, dass die Welt einen Anfang hat. Da nennt man Urknall. Aber das ist eigentlich schon mal etwas daran ist, das einzig Gute daran, muss ich sagen. Aber das ist schon nicht schlecht. Seither glauben sogar die Gottlosen, dass die Welt einen Anfang hat. Früher haben die Kommunisten der Sowjetunion ständig verkündet, die Materie ist ewig. Und dann haben wir gemerkt, physikalisch ist das ein Unsinn. Physikalisch geht das gar nicht. Die Materie muss einen Anfang haben. Ja, und da ist man dann zur Idee mit dem Urknall gekommen und hat gesagt, alles war am Anfang zusammen, konzentriert und dann hätte sich der Raum aufgespannt und so sei dann das Weltall entstanden. Der Urknall, ja? Und wenn dann jemand gefragt hat, und was war vor dem Urknall? Ja, ich habe einen Bekannten, der ist heute ein ganz alter Mann, aber als in seinem Ingenieurstudium damals in Holland hat er den Dozenten gefragt, und was war vor dem Urknall? Und da hat der Dozent gesagt, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann. Damit wollte er sagen, es ist völlig unsinnig. Vor dem Urknall gab es keine Materie, es gab keinen Raum und auch keine Zeit. Also man kann nicht sprechen von wann und man kann nicht sprechen von wo. Es gab es ja alles nicht. Ja gut, und die Bibel sagt wirklich, es gab einmal nichts. Es gab einmal keine Welt, kein Weltall. Aber Gott ist ewig. Und wenn dann die Kommunisten kommen und die Atheisten, das geht nicht. Von woher kommt dann Gott? Ja, Gott ist eben ewig. Ja, das geht doch nicht. Ah, was geht das nicht? Ich habe früher immer geglaubt, die Materie sei ewig. Und da ging das. Ja. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ja eben, da müssen Sie zugeben, wegen den thermodynamischen Hauptsätzen, die verlangen, dass alles, was zerfällt, muss eben einen Anfang haben. Gut, das ist es ja genau. Aber Gott zerfällt nicht. Und darum ist er wirklich ewig. Aha. Es ist alles logisch. Und nun, hier wird aber gesprochen darüber, dass Gott vor ewigen Zeiten das ewige Leben versprochen hat. Wem hat er es versprochen? Da gab es auch keine Engel, denn die wurden ja auch erschaffen. Nach Kolosser 1, Vers 16 hat der Herr Jesus auch die Engel, das Unsichtbare und das Sichtbare, alles hat er erschaffen. Ja, vor Ewigkeit hier gab es keine Geschöpfe, aber es gab den ewigen Gott. Und zwar den Vater in Gemeinschaft mit dem Sohn, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und da hat der Vater dem Sohn verheißen, dass er einmal den Auserwählten das ewige Leben schenken würde. Da kriegen wir einen Blick in die Ewigkeit hinein. Nicht wahr? Augustinus, ein Bibellehrer um 400 nach Christus. Er hat viel Gutes gelehrt. Nicht alles war gut, aber Er hat viel Gutes gelehrt. Und einmal hat er Antwort gegeben auf die Frage, was hat eigentlich Gott gemacht vor Grundlegung der Welt? Und da hat er diese berühmte Antwort, aber ich finde sie gar nicht gut, gegeben, Gott hätte Routen geschnitzt für die, die solch neugierige Fragen stellen würden. Aber es ist keine Neugierde, wenn wir das annehmen, was Gott uns sagt. Und es gibt mehrere Stellen, die darüber sprechen, was von Ewigkeit her war. Und da sehen wir etwas in das Herz Gottes hinein. In Johannes 17 sagte der Herr Jesus in seinem Gebet als der ewige Sohn zum ewigen Vater. Schlagen wir auf, Johannes 17. In Vers 1 steht, dieses redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Also wir sehen ganz klar, hier steht der Herr Jesus als Sohn vor dem Vater. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 5, als Mensch hier auf Erden, der sich erniedrigt hat als Mensch, und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich meine, in Philipper 2, Vers 5 lesen wir von dem Herrn Jesus, der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Und dann wird erklärt, dass er sich freiwillig eben entäußert hat und sich erniedrigt hat, indem er Knechtsgestalt annahm, ein wirklicher Mensch war, gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Aber darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm als Mensch einen Namen gegeben, nämlich den Namen Kyrios, Herr, der über alle Namen ist. Und da sagte Herr Jesus, und nun verherrliche du, Vater, mich als Mensch bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir als der ewige Sohn hatte, bevor die Welt war. Aber dieser Vers lässt uns hineinblicken in diese Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn in der Ewigkeit. Also nicht vor dem Urknall, aber vor 1. Mose 1,1. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dort hat das Weltall begonnen zu existieren. Vorher gab es den Raum nicht und die Zeit auch nicht. Aber dort hat Gott begonnen. Und der Herr Jesus spricht hier über diese Gemeinschaft, diese Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, ehe die Welt war. Und dann möchte ich noch lesen im gleichen Kapitel, Vers 24. Vater, wieder Vater. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, gerechter Vater. Und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen, das ist ein Vaternamen, kundgetan. Und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei. Und ich in ihnen. Da sehen wir wieder etwas ausdrücklich von dieser Liebe des Vaters zum Sohn vor Grundlegung der Welt. Und der Herr Jesus hat den Wunsch, dass wir jetzt eben Gott, den Vater, auch kennenlernen, so wie er als der ewige Sohn den Vater kannte. Und darum ist er in die Welt gekommen, um uns diesen Namen des Vaters zu offenbaren. Und die Auserwählten, die eben zur Gemeinde gehören und auserwählt sind zur Sohnschaft, dass sie Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes seien, die sollen Gott ebenso kennen als Abba. Vater, wie der Herr Jesus den Vater von Ewigkeit hier gekannt hat. Und eben Titus 1 deutet das nur so an, das ewige Leben, das Gott vor ewigen Zeiten verheißen hat. Eben der Vater, dem Sohn. Er hat damals über uns gesprochen. Muss man sich mal vorstellen. Nicht wahr? Wenn man in der Welt sagen kann, ein Tor kann mehr fragen, als ein Weiser beantworten kann, wenn man wissen will, was war vor der Welt. Wir können dahinter schauen. Und das ist nicht ein schwarzes Loch. Oder sowas, ja? Nein, da ist der ewige Vater, der Sohn und die Pläne sind da und der ewige Vater spricht mit seinem Sohn über uns, ganz persönlich, ganz konkret. Also das ewige Leben. Und was ist dieses ewige Leben? Nun, das wird uns auch in Johannes 17 noch erklärt, wenn wir das kurz aufschlagen. Da wird uns erklärt, was der Inhalt des ewigen Lebens ist. Nicht wahr? Das Wort Leben ist vielschichtig. Und einerseits können wir sagen, dass der Herr Jesus selber ist das ewige Leben. Denn er sagt in Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er ist das Leben. Und jeder, der eben an den Herrn Jesus glaubt und ewiges Leben hat, der hat den Herrn Jesus, den ewigen Sohn Gottes, als sein Leben bekommen. Aber wir können doch auch darüber sprechen, was ist das eigentlich, das Leben auf dem Land? Das Leben auf dem Land ist etwas ganz anderes als das Leben in der Stadt. Ja? Also Leben beinhaltet eben auch Inhalt und Lebensformen und Lebensumgang. Und nun wird uns erklärt in Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also der Aufkleber stimmt. Gott kennen heißt Leben. Also das ist der Inhalt des ewigen Lebens, dass wir wissen, wer Gott, der Vater, ist. Wer der Gesandte Jesus Christus, der ewige Sohn, ist. Und dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn. Und dann steht in 1. Johannes 1, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Vater und dem Sohn, dann werden wir völlige Freude haben. Das sind eben die Tiefen des christlichen Glaubens. Ja, und dann erklärt der Apostel Paulus in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Ja, jetzt kommen wir ganz konkret in die Zeit, wo die Weltmission angefangen hat. Der Apostel Paulus sagt eben, das war alles vor grundlegend der Welt, war das besprochen, beschlossen, geplant. Aber Gott hat einen ganz bestimmten Zeitpunkt in Raum und Zeit festgelegt, wo dann diese Botschaft ausgebreitet werden sollte. Und der Apostel Paulus war eben einer der ersten Zeugen. Und darum sagt er, zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Und darum musste Apostel Paulus herumreisen, auf all den Missionsreisen, und musste er unterwegs und zwischendurch diese Briefe schreiben, die eben die Wahrheit der Bibel aufs Vollmaß brachten. So wie er das sagt in Kolosser 1 am Schluss, sagt er, dass er dazu berufen worden war, das Wort Gottes zu vollenden oder auf sein Vollmaß zu bringen. Noch die letzten und tiefsten Wahrheiten zu enthüllen. Und das haben wir jetzt alles vollständig in der Bibel. Und dann sagt er eben, dieses Wort, diese Predigt sei ihm anvertraut worden, nach Befehl unseres Heiland Gottes. Dieser Name Heiland Gott werden wir noch mehrere Male im Titusbrief antreffen. Das zeigt uns eben, dass Gott nicht nur einfach Gott ist, sondern ist ein Gott, der das Heil, die Errettung dem Menschen mitteilen will. Und dieser Gott, der eben uns retten wollte, der hat uns eben all diese geheimnisvollen Pläne, die im Herzen Gottes von Ewigkeit her waren, mitgeteilt. In 1. Korinther 2 sehen wir noch etwas Interessantes diesbezüglich. Dort wird über das Wirken des Geistes Gottes Wichtiges mitgeteilt. Es geht da auch um eben die Wahrheiten, die der Apostel Paulus offenbaren und mitteilen musste in seinen Briefen. Und da lesen wir in 2. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Also hier wird die Parallele gezogen. Wer weiß, was wirklich in einem Menschen vorgeht? Nicht wahr? Das hat wohl jeder schon erlebt, dass er etwas sagt und dann sagt sein Gegenüber, nein, das stimmt nicht, sondern du hast es so und so gemeint. Nein? 1. Korinther 2, 9 bis 11 habe ich gelesen. 1. Korinther 2, danke, 9 bis 11. Also jeder hat erlebt, dass jemand sagt, nein, das hast du nicht so gemeint. Doch, ich habe das so gemeint. Nein, du hast es nicht so gemeint. Ja gut, wer kann es besser wissen, als der, dessen Geist selber in den Tiefen seines Wesens hinabforschen kann, ja? Und so wird hier erklärt, so wie der Geist des Menschen erforscht, was in den Tiefen eines menschlichen Individuums vorgeht, so ist es der Geist Gottes, der die Tiefe Gottes erforscht. Und dieser Geist Gottes ist es, der durch Inspiration des Apostels Paulus und der anderen Bibelschreiber uns all diese geheimnisvollen Dinge über Gott mitgeteilt hat. Dann noch eine Stelle, Hiob 11. Hiob 11, Vers 7, da spricht Zophar, ein Freund Hiobs. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen oder das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie. Was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du wissen? Und so weiter. Das ist doch eine interessante Stelle, die spricht über die Tiefen Gottes, die der Mensch nicht erfassen kann. Himmelhoch sind sie. Ja, wie hoch ist der Himmel? Die entferntesten Objekte, die man jetzt vor kurzem mit Hubble fotografieren konnte, schätzt man auf eine Distanz von 13 Milliarden Lichtjahren. Also das Licht theoretisch, wenn es diesen Weg zurücklegen müsste, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde, würde 13 Milliarden Jahre unterwegs sein bis dorthin. Und dann geht es in die andere Richtung, geht es nochmals so. Also es gäbe einen Durchmesser von 26 Milliarden Lichtjahre. Das sind Distanzangaben, das geht nicht um die wirkliche Zeit. Aber da sieht man keine Mauer dahinter. Es ist nicht irgendwie das Weltall fertig, oder? Das heißt, es ist unerforschlich, das Weltall. Und es steht auch in Jeremia, wenn der Mensch die Ausmaße des Himmels oben messen könnte, dann würde Gott Israel aufgeben. Um zu sagen, Israel wird nie aufgegeben werden und darum wird der Mensch auch nie das Weltall ausmessen können. Das ist uns heute klar, das geht nicht. Aber darum ist der Vergleich umso eindrücklicher, himmelhoch sind sie. Also das Wesen Gottes ist unerforschlich und trotzdem hat Gott uns so solche Dinge geoffenbart, die in den Tiefen Gottes verborgen waren. Noch eine Stelle, Hiob 15, da spricht Eliphas, der älteste der Hiob-Freunde. Hiob 15, Vers 8 oder Vers 7. Bist du als Erster zum Menschen gezeugt und vor den Hügeln geboren? Das heißt, hast du schon existiert vor dem dritten Schöpfungstag? Dort ist dir erst das Festland aufgefaltet worden. Hast du im Rat oder im geheimen Rat Gottes zugehört und die Weisheit an dich gerissen? Hiob 15, 7 bis 8. Hier wird von dem Sod, von dem geheimen Rat Gottes gesprochen. Hast du dort zugehört? Aber wir dürfen jetzt eben etwas davon vernehmen. Und das haben wir gerade getan in Titus 1. Diese Verheißung des ewigen Lebens. Und wir haben gesehen, wer hat diese Verheißung gegeben? Gott, der nicht lügen kann. Das ist ein wunderbarer Ausdruck. Nicht wahr? Im Koran steht nicht von Gott, von dem Gott der Bibel, sondern von Allah steht, dass er der größte Ränkeschmied ist. Der auch nicht an nichts gebunden ist. Weil die Muslime würden sagen, Allah wäre eingeschränkt, wenn man ihn irgendwie festlegen könnte. Auf sein Wort. Dann wäre er ja nicht unumschränkt. Aber die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Ja, wie ist das mit der Allmacht Gottes? Ja, natürlich sagt die Bibel, Gott ist allmächtig. Aber das bedeutet nicht, dass Gott lügen kann. Da wollte mal ein Atheist mir ein Bein stellen. Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist eine alte Geschichte aus dem Mittelalter, übrigens. Aber die wird wieder aufgetischt. Ja, könnte Gott einen Stein machen, den er selber nicht heben könnte? Ja, oder? Dann wollen Sie sagen, ja. Also wenn Gott allmächtig ist, dann sollte er doch einen Stein machen, den er nicht heben kann. Ja. Ja, aber dann ist er ja nicht mehr allmächtig, denn er kann den Stein nicht mehr heben. Was machen die da für einen Trick? Die machen eine Aussage, wo schon bestimmte Voraussetzungen drin vorprogrammiert sind, die in sich unlogisch sind, oder? Ja, so ähnlich. Der Richter sagt zu dem Angeklagten, würden Sie Ihre Frau noch einmal schlagen? Und er darf nur mit Ja oder Nein antworten. Ja. Ach so, ein schrecklicher Mann, der würde zweimal schlagen. Nein. Aha, dann geben Sie zu, dass Sie sie einmal geschlagen haben. Die Frage ist schon falsch. Weil da ist schon etwas hineinprogrammiert. Und die versuchen, die Existenz Gottes lächerlich zu machen durch Unlogik, oder? Aber dabei, woher kommt die Logik? Die Logik kommt nicht aus einem Urknall. Oder? Da gibt es keine Grundlage, warum wir logisch denken sollten, wenn alles durch Zufall entstanden ist. Aber der Herr Jesus wird genannt in Johannes 1, das Wort. Im Anfang war das Wort. Und das heißt, im Anfang war der Logos. Und von diesem Ausdruck Logos, das bedeutet eben nicht ein Wörtchen, sondern das bedeutet Wörter in geordneter, logischer Abfolge. Die Logik ist in Gott begründet. Wir denken logisch, oder versuchen es wenigstens, weil Gott logisch denkt. Und darum ist, wenn wir das Weltall untersuchen, es ist nicht so, dass man erwartet, dass irgendwie alles kreuz und quer geht. Nein, man sucht überall, wo sind Gesetze. Und findet sie auch. Ja, weil alles logisch geplant ist. Und so kommt die Logik eben von Gott. Und wenn dann die Atheisten so logisch argumentieren wollen, dann ist das eigentlich so, dass die mit etwas argumentieren, was gar nicht zu ihnen gehört. Weil sie haben gar keine Grundlage, warum sie logisch denken sollten, wenn es Gott nicht gibt. Wenn alles durch Zufall und aus dem Chaos entstanden ist. Sie haben gar keine Grundlage. Es ist eigentlich so wie jemand, der einen Vortrag hält, um zu beweisen, dass es keine Luft gibt. Aber ihr merkt ja, wenn ich einen Vortrag halte, ohne Luft geht gar nichts. Also die können nur beweisen suchen im Vortrag, dass es keine Luft gibt, indem sie die Luft benutzen. Und so benutzen die Atheisten die Logik, um zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Ja gut, ich habe dann eine Antwort gegeben, diesem Atheisten, habe gesagt, ja, das kann Gott. Der Herr Jesus, der ewige Sohn Gottes, ist Mensch geworden und hat eine Stellung der Abhängigkeit eingenommen, wo er wurde müde von der Reise, Johannes 4, hatte Durst. Der Jesus wuchs auf als ein kleines Kind, Lukas 2, und nahm zu an Weisheit. Also der Herr Jesus als Mensch konnte er nicht einfach alle Steine heben. Als Gott natürlich. Und darum konnte der Herr Jesus auch alle Wunder vollbringen. Aber ja, er konnte ein Mensch werden, der beschränkt ist, aber gleichzeitig konnte er jedes Wunder tun. Also es geht. Oh, das hat ihn wütend gemacht. Und ja, nein, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ja gut, es geht eben doch. Und dann habe ich aber erklärt, Allmacht Gottes in der Bibel heißt nicht, dass Gott einfach alles kann, auch lügen. Denn die Bibel sagt, Gott, der nicht lügen kann. Also die Bibel erklärt, Allmacht bedeutet, Gott kann alles tun, was er will. Es gibt keine Grenzen für ihn. Aber er kann nicht lügen. Und in 2. Timotheus 2 lesen wir, 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heißt, er kann seinem eigenen Wesen nicht untreu werden. Gott ist Licht, Gott ist gerecht, er kann also nicht Ungerechtes tun. Gott kann nicht sündigen, nicht nur nicht lügen, sondern über alles, was im Widerspruch ist zu seinem Wesen, das kann Gott nicht. Und so müssen wir einfach das Zeugnis annehmen, was Gott sagt über die Allmacht. Und in diesem dummen Satz da, aus dem Mittelalter, da hat man eben schon einen falschen Begriff über Allmacht mit hineingepackt. Meint Allmacht bedeutet wirklich alles, eben sogar Lügen letztlich. Nein, wir müssen einfach das Zeugnis Gottes annehmen, so wie es da steht, dann lernen wir kennen, wer Gott ist. Und da sehen wir, Gott ist ein Gott, der ist seinem Wort gegenüber treu. Und das ist so wunderbar. Dann dürfen wir wissen, all die Verheißungen in der Bibel, die stimmen so. Und die werden nicht einfach nach Belieben irgendwie wieder ungültig oder abgeändert. Der Moslem hat nie Gewissheit. Und auch wenn er stirbt, weiß er nicht, ob er jetzt ins Paradies kommt oder nicht. Er stirbt in der völligen Ungewissheit. Aber der Erlöste, der an Jesus Christus Glaubende, darf sich auf Gottes Wort verlassen und er weiß, Gott ist treu. Er ändert sich nicht. Ja, also das so zu dieser Einleitung. Aber vielleicht noch etwas. Wenn hier steht, Gott, der nicht lügen kann, dann wollen wir gleich denken, im Weiteren gibt Paulus dem Titus Anweisung, er soll in allen Gemeinden, an jedem Ort, soll er Älteste einsetzen, die dafür da sind, dass Ordnung, dass es Ordnung gibt in den Gemeinden. Und zwar, sagt er, es ist eben ein Problem. Die Leute auf Kreta sind schwierige Menschen. Und da hat einer aus ihnen, wir werden gleich sehen, wer das war, ein Kreter, den Paulus hier zitiert, der hat einmal gesagt, Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Ja, und merken wir den Gegensatz, Kreter sind immer Lügner, Gott, der nicht lügen kann. Das ist so der große Kontrast. Und eben, es wird ausgegangen von Gott und seinem Wesen und das ist eben der Maßstab für das, was auch in der Gemeinde gilt. Wir gehen nicht aus von dem, wie der Mensch ist. Da haben wir keinen Maßstab. Nicht wahr? Unser Rechtsstaat heute geht davon aus, wie der Mensch ist. Und wenn man merkt plötzlich, ja, also mehr Leute sind eigentlich für Abtreibung, dann muss man das Gesetz ändern. Oder mehr Leute sind eigentlich dafür, dass man so und so, ja gut, dann muss man das Gesetz ändern. Man geht also aus von dem, wie der Mensch ist. Und das führt nur zu Chaos. Aber die Bibel geht aus für die Gemeinde, wer Gott ist und wie Gott ist. Das ist der Maßstab auch für die Gemeinde. Ja, und so sagt er also, es müssen in jeder Stadt, in den Gemeinden Älteste da sein. Und dann gibt der Apostel Paulus eine ganze Liste, die Älteste auszeichnen müssen. Er muss untadelig sein, Mann einer Frau, der gläubige Kinder hat. Übrigens nicht das gleiche wie dessen Kinder gläubig sind. Der gläubige Kinder hat. Das kann sein, dass einer einen anderen Weg geht, oder? Und da kann man nicht die Eltern für alles verantwortlich machen. Weil die Bekehrung, die muss wirklich jeder Mensch selber machen. Das machen nicht die Eltern für die Kinder. Und darum wird das auch hier so eingeschränkt, der gläubige Kinder hat. Und dann wird aber noch gesagt, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder zügellos sind. Dann der Aufseher muss untadelig sein, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger und so weiter. Alles Maßstäbe. Wir haben eine Parallelstelle, 1. Timotheus 3. Dort wird auch gesagt, dass was die Voraussetzungen sind für Älteste. Und wir haben da viele, viele Übereinstimmungen. Im ersten Moment könnte man da ein bisschen erschrecken, wer kann das so erfüllen? Aber es ist ja eben nicht gemeint, dass diese Menschen sündlos wären, sondern es geht darum, dass diese Qualitäten ihr Leben prägen. Ja? Das heißt also nicht, dass ein Ältester nicht in diesem Punkt nicht versagen könnte, aber er bringt das in Ordnung und sein Leben ist geprägt, dass er wirklich von diesen Dingen charakterisiert ist und nicht vom Gegenteil. Aber diese Liste hat natürlich auch seine Bedeutung für alle Gläubigen. Älteste sind also solche, die ganz besonders exponiert sind in der örtlichen Gemeinde, in ihrem Zeugnis, auch nach außen. Aber eigentlich ist das der Maßstab, nach dem sich jeder Gläubige richten sollte. Und darum sollen wir nicht einfach diese Stellen lesen, das ist jetzt für die Ältesten und dann warte ich mal, bis wieder ein paar Verse für mich kommen. Sondern letztlich ist es Gottes Standard für alle Gläubigen in seiner Gemeinde. Es geht hier um das Anstellen von Ältesten. Ich habe auf dem Skript charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, habe ich unter Punkt 2 geschrieben, Kennzeichen eines Ältesten, Titus 1, 6 bis 9, Parallelstelle 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Und diese Ältesten werden hier genannt Aufseher. Ja? Griechisch Episkopoi. Epi, das ist darauf, und Skopoi, Leute, die blicken. Skopoi heißt eben Aufseher, Aufblicker. Das sind also gläubige Männer in der Gemeinde, die haben auch eine Übersicht. Ich war, es ist manchmal so, da kommen neue Leute in die Gemeinde und nach Wochen sagt jemand, wer ist das eigentlich? Das sind Leute, die kommen seit einigen Wochen, kommen die mal so die Gemeinde anschauen. Aber das haben die nicht realisiert. Also so jemand hat wirklich nicht die Übersicht. Aber ein Ältester hat die Übersicht, wer ist da? Und was sind eigentlich auch so für Nöte und Bedürfnisse vorhanden? Bei den Jungen, bei den Alten, bei den Mittleren und so weiter. Also das gehört eben zu diesem Dienst des Aufsehers. Wie kann man eigentlich wissen, ob Aufseher das gleiche sind wie Älteste? Nun, hier in Titus heißt es, in jeder Stadt Älteste anstellen. Und in 1. Timotheus 3, Vers 1 heißt es, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, So begehrt er ein schönes Werk. Und dann kommt diese Liste. Ja, da könnte jemand sagen, ja, aber vielleicht sind das zwei verschiedene Dinge. Hier geht es um Älteste und in 1. Timotheus 3 geht es um Aufseher. Dann kann man als Beweis bringen, Apostelgeschichte 20. Dort ruft Paulus die Ältesten von Ephesus nach Milet und spricht mit ihnen. Und dann sagt er im weiteren Verlauf, Apostelgeschichte 20, der Heilige Geist hat euch als Aufseher gesetzt. Da ist klar, Älteste sind Aufseher. Jetzt ist eben noch Folgendes wichtig. Das Wort Episkopoi hat im Deutschen später das Wort Bischof gegeben. Also man streiche das E ab, Vokale sind ja sehr flüchtig. Dann haben wir noch Biskopoi. Oi ist die Mehrzahlendung im Griechischen. Machen wir das weg. Dann haben wir Biskop. Und jetzt machen wir aus SK machen wir SCH. Dann haben wir schon Bischof. Und das P machen wir weich. Nicht wahr? Auf Deutsch sagen wir April, auf Französisch Avril. Ja, das sind beides Laute mit den Lippen. Die verschieben sich von Sprache zu Sprache. Sehr schnell. Also, dann haben wir schon das Wort Bischof. Also, die Ältesten, das sind die Bischöfe der Gemeinde. Oh, wow. Also sind Bischöfe etwas Biblisches? Ja, welche Bischöfe? Es ist übrigens so gewesen, im 1. Jahrhundert gab es die Ältesten in den Gemeinden, die waren gleichzeitig eben auch Aufseher. Aber im 2. Jahrhundert hat man aus den Ältesten einen Oberältesten gemacht. Und der wurde dann Bischof genannt. Da hat man plötzlich diese Bezeichnungen, Ältester und Aufseher, die gleichen Personen bezeichnen, hat man aufgesplittert, als wären das zwei verschiedene Funktionen, Ämter. Und dann mit der Zeit hat man diese Bischöfe, diese Oberältesten in einer Gemeinde zu Oberaufseher über mehrere Gemeinden gemacht. Zuerst waren sie nur über die Ortsgemeinde. Und dann wurden solche Oberaufseher besonders wichtiger Städte. Die wurden quasi zu den Oberaufsehern. Das war dann eben der Bischof von Alexandria, von Jerusalem, von Antiochia oder von Rom. Und dann um 440 hat der Oberaufseher von Rom gesagt, und ich bin der Oberaufseher über alle Oberaufseher. Und dann war mit Papst Leo dem Ersten das Papsttum geboren. So ging die Entwicklung. Und zwar eben schön schrittweise, ja? Und im 2. Jahrhundert hat man sich eben gesagt, wir sind so unter Druck von falschen Lehren, dass es wichtig ist, dass möglichst eine Person in einer Gemeinde und über Gemeinden hinaus die Lehren abwehren kann. Und darum hat man gewissen Menschen immer mehr Macht gegeben. Aber in der Meinung, wir wollen die wahre Lehre dadurch schützen. Und da sehen wir, wie gut gemeint kann oft das Gegenteil von gut sein. Aus diesem Bemühen, falsche Lehre abzuwenden, wurde letztlich das Papsttum von Rom mit all seinen Gräueln herausgeboren. Das ist also sehr eindrücklich. Aber es ist wichtig, dass wir die biblische Grundlage haben, und sehen, es gibt in der Gemeinde, nach dem Neuen Testament gibt es die Ältesten, immer in der Mehrzahl, nie der Älteste der Gemeinde. Es ist immer in der Mehrzahl, sie werden auch Bischöfe genannt. Und ich habe hier auf dem Blatt erklärt, Punkt 4, griechisch Presbyteros, das heißt Ältester. Das ist eigentlich, wörtlich bedeutet das ein Älterer. Nicht Ältester auf Deutsch ist ja die höchste Steigerung. Alt, älter, ältester. Ja? Aber auf Griechisch ist es eben von alt, älterer, Presbyteros. Das heißt nicht, das ist der älteste Mann oder die ältesten Männer in der Gemeinde, sondern das sind relativ alte. Das sind also keine Neulinge. Das sind keine Frischbekehrten, sondern das sind solche, die haben bereits eine Reife an den Tag gelegt, haben ein relatives, gutes Alter und können darum eben eine Aufsichtsfunktion in der Gemeinde übernehmen. Ja, aber jetzt ist Zeit für Pause. Eine halbe Stunde. Wir fahren jetzt weiter mit dem Titusbrief. Übrigens, die Gleichsetzung von Ältesten und Aufsehern wird auch schon deutlich aus dem Titusbrief selbst. In Vers 5 sagt er, in jeder Stadt Älteste anstellen. Und dann wird kurz danach eben über diesen Ältesten als Aufseher gesprochen in Vers 7. Nun haben wir gesehen, was Älteste sind und was sie nicht sind und welchen Maßstäben sie genügen müssen. Jetzt geht es um die Frage der Einsetzung der Ältesten, und zwar weil in Vers 5 der Apostel Paulus dem Titus die Anweisung gab, Älteste einzusetzen. Er sagt nicht, die Gemeinden sollen Älteste einsetzen. Das heißt, der Apostel, der selbst seinen Auftrag von Jesus Christus selber bekommen hatte als Apostel, gab einem Abgesandten den Auftrag, Älteste einzusetzen. Wo wird weiter über Einsetzung von Ältesten gesprochen? In Apostelgeschichte 14, 23, da lesen wir, wie Paulus nach der ersten Missionsreise nochmals in die entstandenen Gemeinden zurückkehrte und zusammen mit Barnabas Älteste einsetzte. Auch dort haben nicht die Gemeinden die Ältesten gewählt, sondern sie wurden von oben her, von dem Apostel Paulus zusammen mit einem Begleiter, Barnabas, eingesetzt. Und dann haben wir noch eine dritte und letzte Stelle, wo es um die Einsetzung von Ältesten geht, und das ist Apostelgeschichte 20, wo Paulus zu den Ältesten von Ephesus in Milet Folgendes sagt. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Habet nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, welche er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Also hier wird davon gesagt, der Heilige Geist hat sie eingesetzt. Nun haben wir ein Problem. Wie ist das nun? Wer soll heute Älteste einsetzen? Denn wir haben keine Apostel mehr. Die Apostel, die 12 für Israel und der Apostel Paulus für die Heidenvölker, die hatten keine Nachfolger. Die sind nicht mehr da. Und auch nicht Personen, die sie hätten absenden können, um mit ihrer apostolischen Autorität Älteste einzusetzen. Alles nicht mehr da. Das heißt, wir können das nicht mehr tun heute in dieser Weise, dass Älteste mit einer apostolischen Beglaubigung eingesetzt werden, weil die Apostel nicht mehr da sind. Aber was wir lesen in Apostelgeschichte 20, das ist immer noch da, dass der Heilige Geist Männer, übrigens nie Frauen, also damit ist, was andere riesige Diskussionen über Jahre hinweg führen, ist gerade mit einem Satz erledigt. Es sind immer Männer in der Bibel, aber der Heilige Geist setzt solche Männer ein. Das gilt heute noch, denn der Heilige Geist ist immer noch da in der Gemeinde und kann sie einsetzen. Ja gut, wie soll das jetzt praktisch gehen? Da kommt einer und sagt, ich weiß, ich habe durch den Geist Gottes beauftragt, diese Aufgabe hier in der Gemeinde Ältester zu sein. Dann kann man sagen, ja, schön. Dann werden wir auch bald zu dieser Überzeugung kommen, wenn wir all diese Früchte und diese Auswirkungen, diese Kennzeichen von Titus 1, Vers 5 und folgende und 1. Timotheus 3, Vers 1 bei dir sehen werden. Ja, das muss natürlich zusammengehen. Man kann nicht sagen, ich habe einen Auftrag vom Heiligen Geist und diese Kennzeichen eines Ältesten sind nicht da. Und es fällt auf, das sind Leute, die sind auch durch eine Ausgeglichenheit charakterisiert. Das sind keine einseitigen, extremen Leute, sondern die sind in ihrem ganzen Verhalten sind die ausgeglichen. Und eben sind auch stabil und haben eine Reife. Und dann wird auch eben gesagt, wie wichtig es ist, dass sie ihrer Familie wohl vorstehen. Das sind also nicht Leute, die wissen am besten, wie man erziehen muss, weil sie noch nie Kinder erzogen haben. Das ist einfach so. Wenn man noch nie Kinder erzogen hat, dann kann man das am allerbesten. Und weiß auch, dass man da viel, viel härter durchgreifen müsste. Ja, bis man die Kinder dann ganz verloren hat. Nein, auch da braucht es das richtige Maß zu wissen, wie und wie nicht. Und jedes Kind ist wieder anders. Und darum wird eben gesagt, Männer, die ihren Häusern, ihren Familien wohl vorstehen, die sich eben auch bewährt haben im Umgang mit jungen Menschen, die manchmal echt schwierig sein können. Ich glaube, dass die Eltern schwierig sein können, das wissen wir schon lange, aber dass Jugendliche auch echt schwierig sein können, das ist eben so. Und darum haben wir all diese Kennzeichen. Und wenn eine Gemeinde sieht, bei diesem Bruder sind wirklich diese Kennzeichen da und der hat auch den Wunsch, den einzelnen Menschen nachzugehen und ihnen zu helfen und beizustehen, sie zu ermutigen, dann können sie ihn schließlich anerkennen. So wie das in 1. Thessalonicher 5 heißt, von der Gemeinde nun. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennet. Und das Wort bedeutet auch gleichzeitig anerkennet. Beides erkennen und dann auch anerkennen. Die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Also es sind Leute, die arbeiten bereits eben als Seelsorger, kann man sagen, in der Gemeinde. Und so bekommen sie auch mehr und mehr das Vertrauen der Allgemeinheit. Es ist also nicht so, man macht da eine Wahl und plötzlich einer, der eigentlich bisher nichts getan hat in dieser Hinsicht, wird plötzlich Ältester. Da ist irgendetwas komisch. Das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist etwas, wo man hineinwächst und reift und zunimmt. Und erst dann entsteht eben auch das Vertrauen der Gemeinde. Ja, das ist das, was wir aus der Bibel so sehen. Also die Gemeinde hat schon ihre Funktion, eben indem sie erkennen und anerkennen muss. Aber die Einsetzung kommt immer von oben her. Auch die 12 Apostel wurden nicht von den Leuten gewählt, sondern der Herr Jesus hat die Apostel eingesetzt. Und die Apostel haben einen Titus abgesandt und der hat Älteste eingesetzt. Und das sind eben nach 1. Petrus 5 nicht kleine Könige und Despoten, sondern der Apostel Petrus sagt gerade in 1. Petrus 5, nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also Männer, die nicht einfach Autorität ausüben, sondern die eben ein Beispiel sind und vorangehen. So wie die Offiziere in der israelischen Armee, die sagen, Lech Acharei, mir nach. Und das macht den Soldaten Mut. Also mit dem Vorbild vorangehen, in allen Bereichen Eben sei es im sich kümmern um Seelen in der Gemeinde, in der Evangelisation. Die müssen ziehen in allen Bereichen. So sind sie Vorbilder und durch das Vorbild können sie eben die anderen auch gewinnen und motivieren. Aber es ist eben eine moralische Autorität und die spielt nun eine große Rolle in Titus 1, gerade im Zusammenhang mit der Abwehr von falschen Einflüssen in der Gemeinde. Da sagt der Apostel Paulus, die müssen also in der Lage sein, Vers 9, anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, auf dass er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Es wird nie gesagt, ein Ältester muss die Gabe des Lehrers haben. Aber auch in 1. Timotheus 3 wird das so angedeutet, er muss lehrfähig sein. Das heißt, er muss die biblische Lehre, und zwar die gesunde Lehre, muss er kennen. Und dann muss er in der Lage sein, Widersprechende auch überführen zu können. Also anhand der Schrift ihn beweisen, nein, das sind falsche Ideen, das wollen wir auf keinen Fall in unserer Gemeinde. Also mit unser meint das nicht, die Gemeinde gehört Ihnen, sondern unsere Gemeinde meint dann die Gemeinde da am Ort, wo wir sind, aber es ist die Gemeinde des Herrn. Das ist ganz wichtig. Und das können wir nicht akzeptieren. Und weiter sehen wir diese Autorität, denn es gibt viele zügellose Schwätzer, Vers 10, und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, welche ganze Häuser, das heißt ganze Familien, umkehren, indem sie um schändlichen Gewinneswillen lehren, was sich nicht geziemt. Und dann erklärt der Apostel Paulus, die Kreter haben einen schlechten Volkscharakter. Also hier wird klar, es gibt so etwas wie einen Volkscharakter. Also es gibt einfach so gewisse Eigentümlichkeiten, die ein Volk mehr prägt als das andere. Es gibt Volksgruppen, die sind einfach viel nüchterner und trockener, ja? Und andere, die sind viel herzlicher und von Natur aus schon viel gastfreundlicher. Also ich habe nirgends so schöne Gastfreundschaft erlebt wie, oder fast nirgends, wie bei den Arabern. Aber die sind das schon von Natur aus. Und wenn die dann noch echte Christen sind, das ist unglaublich. Da schmilzt man, das ist wirklich ganz speziell. Und da gibt es andere, die sind so individualistisch und haben Mühe, andere Geschwister einzuladen. Ja, aber das hängt mit dem Volkscharakter zusammen. Und wir müssen unserem eigenen Volkscharakter gegenüber eben auch ein bisschen kritisch eingestellt sein. Und es gibt auch einen Volkscharakter, wo man schnell zu Überschwänglichkeit und Nüchternheit schneller in diese Richtung geht als woanders. Und das ist alles verbunden mit Gefahren. Und so muss man eben auch seinem eigenen Volkscharakter gegenüber kritisch eingestellt sein. Und Paulus kann da eben einen Kreter anführen. Der hat das selber gesagt. Es hat einer aus ihnen, Vers 12, ihr eigener Prophet gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Und er erklärt, dieses Zeugnis ist wahr. Ich habe auf dem Skript hier erklärt, unter Punkt 6, charakteristische Ausdrücke, das ist ein Hexameter-Zitat von Epimenides, einem griechischen Schreiber aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und der lebte auf Kreta. Darum sagt er, ihr eigener Prophet. Das ist übrigens dieser Mann, der damals, als es Pest gab in Athen, vom Areopag geholt wurde. Und er hat dann in Athen erklärt, sie hatten ja allen Göttern in Athen geopfert und das hat nichts genützt. Die Menschen starben weiterhin wie Fliegen dahin. Da hat er gesagt, ihr müsst einem fremden, unbekannten Gott opfern. Und da haben die Altäre für den unbekannten Gott mit der Aufschrift Agnosto Theo haben sie gebaut und in der Folge ist die Pest gewichen. Und eben als Paulus dann später in Apostelgeschichte 17 nach Athen kam als Missionar, ist er da in der Stadt herumgegangen und konnte dann vor dem Areopag sagen, ich bin in eurer Stadt umhergegangen, habe einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott. Diesen Gott verkündige ich euch, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Sie haben ja selber geschrieben, es ist der unbekannte Gott. Und dann erklärt er ihnen das ganze Evangelium. Also Paulus hat das gekannt, diese Hintergründe, und hat das auch in der Evangelisation dann benutzt. Und in seiner Rede vor dem Areopag sagt er, Gott ist uns allen nahe. In ihm leben und weben und sind wir. Das ist auch ein Zitat von Epimenides. Übrigens aus dem gleichen Gedicht, wo steht, Kreta sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche. Und dann ein bisschen weiter sagt er, es haben ja auch etliche eurer Dichter gesagt, wir sind sein Geschlecht. Und dieses Zitat kennen wir zum Beispiel von Aratus, einem stoischen Philosophen um 270 vor Christus. Übrigens hat Paulus noch einen anderen Schriftsteller zitiert in 1. Korinther 15. Ich habe die Stelle hier auf dem Blatt angegeben. Vers 33b. Menander, 341 bis 292 vor Christus. Und er hat gesagt, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. Und das müssen wir unseren Kindern auch einschärfen. Aber das ist nicht eine so sehr hohe Weisheit, das konnte sogar ein Heide wissen. Wie Menander. Aber das sind so interessante Beispiele, wie das zeigt, wie der Apostel Paulus eben auch außerbiblische Zitate genommen hat, um den Menschen die Botschaft Gottes zu verdeutlichen und näher zu bringen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Einführung in den Brief an Titus.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 077 45 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.